Sie hören die echten Stimmen von Anna und Jörg, technisch wiedergegeben mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Die Inhalte werden von der Deinwasser GmbH redaktionell ergänzt, geprüft und verantwortet.
Willkommen bei Was steckt im Glas? Heute geht es um Wasserfilter. Welche Technik schützt wirklich? Und welche kann neue Probleme schaffen?
Das ist eine wichtige Frage, weil Wasserfilter oft mit sehr großen Versprechen verkauft werden. Dabei ist ein Filter nicht automatisch gut oder schlecht. Er muss zuerst zu dem Problem passen, das man tatsächlich lösen möchte.
Viele Menschen beginnen aber nicht mit dem Problem, sondern mit einer Zahl. Bis zu 99,9% klingt so, als wäre damit fast alles erledigt.
Genau diese Zahl braucht Kontext. 99,9% wovon? Von welchem Stoff? Unter welchen Testbedingungen? Mit welchem Gerät? Welchem Durchfluss? Und welcher Filterstandzeit? Und gilt die Aussage für den gesamten Haushalt oder nur für eine klar begrenzte Prüfung? Ohne diese Information ist die Zahl keine vollständige Entscheidungshilfe.
Das heißt, eine hohe Prozentzahl kann stimmen und trotzdem für meine Situation wenig aussagen?
Ja. Ein Produkt kann einen bestimmten Stoff unter bestimmten Bedingungen sehr stark reduzieren. Daraus folgt aber nicht automatisch, dass es alle anderen Stoffe genauso behandelt, dass die Leistung dauerhaft gleich bleibt oder dass die Hygiene im Alltag stimmt. Filterleistung ist immer eine Kombination aus Technik, Nutzung, Wartung und Ausgangswasser.
Dann lass uns ganz vorne anfangen. Welches Problem kann ein Haushalt überhaupt mit einem Filter haben?
Das kann sehr unterschiedlich sein. Manche Menschen stört Geschmack oder Geruch, andere wollen Partikel zurückhalten, Härte beeinflussen oder bestimmte gelöste Stoffe reduzieren. Wieder andere machen sich Gedanken über Keime. Und manchmal liegt das eigentliche Problem gar nicht im öffentlichen Trinkwasser, sondern in einer Hausinstallation oder in einer konkreten Nutzungssituation.
Also ist "Ich brauche einen Wasserfilter" noch keine technische Aufgabenbeschreibung.
Genau. Die bessere erste Frage lautet, was soll sich konkret ändern und worauf stützt sich diese Annahme? Eine Wasseranalyse, die Einordnung der Nutzung und die Prüfung der Hausinstallation können wichtiger sein als die Frage, welches Gerät gerade am meisten beworben wird.
Beginnen wir mit Aktivkohle. Das ist wahrscheinlich der Begriff, den viele schon einmal gehört haben.
Aktivkohle arbeitet vor allem über Adsorption. Vereinfacht gesagt, können sich bestimmte Stoffe an der großen inneren Oberfläche der Kohle anlagern. Je nach Bauform, Material, Kontaktzeit und Auslegung kann das zum Beispiel Geschmack, Geruch, Chlor oder einzelne organische Stoffe beeinflussen. Ein Aktivkohleblock ist dabei nicht dasselbe wie lose Aktivkohle in jeder beliebigen Patrone.
Und was darf man daraus nicht machen?
Daraus darf man keine Universalreinigung ableiten. Aktivkohle ist nicht automatisch für jedes Wasserproblem geeignet. Außerdem ist die Standzeit entscheidend. Wenn eine Kartusche zu lange verwendet wird, wenn der Durchfluss nicht zur Auslegung passt oder wenn ein System lange mit Wasser steht, verändert sich die praktische Situation.
Das führt direkt zum Kannenfilter. Der ist einfach, günstig und sehr verbreitet.
Kannenfilter können für bestimmte Wünsche sinnvoll sein. Zum Beispiel, wenn Geschmack oder Härte im Vordergrund stehen. Aber sie sind ein System, das gepflegt werden muss. Kanne, Decke und Kontaktflächen müssen sauber bleiben. Kartuschen müssen rechtzeitig gewechselt werden. Und Wasser sollte nicht unnötig lange warm oder offen stehen.
Das klingt banal, ist aber im Alltag wahrscheinlich der entscheidende Punkt.
Ja, ein Filter wird nicht allein durch sein Filtermaterial sicher. Zur Leistung gehören auch die Nutzung und die Wartung. Ein Gerät, das im Labor gut funktioniert, kann im Alltag enttäuschen, wenn es zu selten gereinigt wird, wenn die Kartusche überzogen ist oder wenn Stagnationswasser nicht beachtet wird.
Was bedeutet Stagnationswasser genau?
Damit ist Wasser gemeint, das längere Zeit in einem Behälter, einer Leitung oder einem Filterbereich steht. Je nach Temperatur, Material, Hygienezustand und Dauer kann das die hygienische Bewertung verändern. Deshalb sind Standzeiten, Spülhinweise, Entleerung nach längerer Nichtbenutzung und Reinigung keine Nebensachen. Sie gehören zur tatsächlichen Eignung des Systems.
Und wie unterscheiden sich Mikrofiltration und Ultrafiltration von Aktivkohle?
Hier steht stärker die physische Barriere im Mittelpunkt. Mikrofiltration und Ultrafiltration arbeiten mit Membranen bzw. sehr feinen Poren. Sie können Partikel und, je nach Porengröße, Auslegung und geprüftem System, bestimmte Mikroorganismen zurückhalten. Gelöste Stoffe werden dadurch aber nicht automatisch in gleichem Umfang entfernt. Ein Stoff, der im Wasser gelöst ist, verhält sich anders als ein Partikel.
Das ist ein wichtiger Unterschied. Klein ist nicht gleich gelöst.
Genau. Ein Filter kann für eine Partikel- oder Keimbarriere geeignet sein und bei gelösten Salzen oder anderen gelösten Inhaltsstoffen eine ganz andere Wirkung haben. Deshalb muss man die Begriffe sauber trennen und darf aus feiner Membran keine pauschale Aussage über alle Wasserinhaltsstoffe machen.
Dann kommen Nanofiltration und Umkehrosmose. Die werden oft als besonders starke Lösungen dargestellt.
Nanofiltration und Umkehrosmose sind druckbetriebene Membranverfahren. Sie können ein breites Spektrum gelöster Wasserinhaltsstoffe reduzieren. Umkehrosmose gehört dabei zu den leistungsfähigeren, etablierten Verfahren für viele gelöste Stoffe. Aber auch hier gilt, die Leistung hängt vom Druck, von der Vorfiltration, von der Membran, vom Wasser und von der Wartung ab.
Warum sagst du nicht einfach, Umkehrosmose ist die beste Filtration?
Weil die beste ohne Aufgabe und Vergleichsmaßstab nichts bedeutet. Umkehrosmose kann technisch sehr leistungsfähig sein. Sie kann aber auch mehr Platz, Druck, Vorfilter, Pflege und eine geeignete Behandlung des Konzentrats benötigen. Wenn das System nicht zum Bedarf und zum Alltag passt, wird aus einer starken Technik keine gute Gesamtlösung.
Was ist mit dem Wasser, das bei der Umkehrosmose nicht als aufbereitetes Wasser herauskommt?
Bei einem solchen Verfahren muss man zwischen dem aufbereiteten Wasser und dem konzentrierten Reststrom unterscheiden. Wie dieser Reststrom behandelt wird, hängt von der konkreten Anlage ab. Deshalb darf man keine allgemeine Aussage über alle Auftischgeräte oder alle Tanks machen. Man muss die tatsächliche Konstruktion, die Ableitung, die Nutzung und die Anleitung des konkreten Systems prüfen.
Das ist vermutlich auch der Grund, warum Auftischsysteme mit Tank so unterschiedlich bewertet werden.
Ja, ein Tank kann praktisch sein, weil kein fester Einbau nötig ist. Gleichzeitig bringt er neue Fragen. Wie wird er gereinigt? Wie lange steht Wasser darin? Was passiert mit Restwasser? Muss etwas entleert werden? Gibt es ein Spülprogramm und was bewirkt es tatsächlich? Ein Auftischsystem ist nicht automatisch problematisch, aber es ist auch nicht automatisch hygienisch unkritisch.
Wir haben bisher viel über das Filterelement gesprochen. Du betonst aber immer wieder das Gesamtsystem.
Das ist entscheidend. Ein System besteht nicht nur aus Membran oder Kartusche. Dazu gehören Dichtstellen, Leitungen, Gehäuse, Behälter, Sensorik, Vorfilter, Spülung, Abschaltung, Reinigung und Wartung. Eine starke Membran kann ihre Wirkung nicht ausspielen, wenn das System falsch betrieben wird oder hygienisch ungünstige Bereiche entstehen.
Und wie prüft man Aussagen wie bis zu 99,9% konkret?
Man sucht zuerst den getesteten Stoff und die Testgrundlage. Dann schaut man auf Durchfluss, Ausgangskonzentration, Wasserbedingungen, Filteralter und die Frage, ob die Aussage für das konkrete Modell gilt. Wichtig ist auch, ob ein unabhängiger Prüfbericht, eine Zertifizierung oder nur eine Herstellerangabe vorliegt. Eine Herstellerangabe ist nicht automatisch falsch. Sie muss nur als Herstellerangabe erkennbar bleiben und darf nicht größer gemacht werden, als die Quelle sie trägt.
Das klingt nach mehr Arbeit als ein kurzer Preisvergleich.
Das ist es auch, aber genau diese Arbeit verhindert Fehlkäufe. Der Preis des Geräts ist nicht die ganze Rechnung. Dazu kommen Kartuschen, Membranen, Reinigung, Strom, Wasserverluste, mögliche Reparaturen und die eigene Zeit. Ein Gerät kann günstig aussehen und im Betrieb aufwendig sein. Ein anderes kann teurer sein, aber besser zum Bedarf passen. Ohne Betrachtung der gesamten Nutzungszeit ist der Vergleich unvollständig.
Was sind typische Fehlentscheidungen, die du in der Praxis immer wieder erkennst?
Erstens, ein Filter wird gekauft, obwohl das Problem nicht bekannt ist. Zweitens, ein Claim über einen einzelnen Stoff wird auf alle Schadstoffe übertragen. Drittens, Die chemische Leistung wird bewertet, aber Hygiene und Stagnation werden vergessen. Viertens, das System ist für den täglichen Bedarf zu klein oder zu aufwendig. Und fünftens, man nimmt an, dass eine große Technik automatisch eine passende Technik ist.
Wie sollte eine gute Reihenfolge stattdessen aussehen?
Zuerst die konkrete Frage formulieren. Geht es um Geschmack, Härte, Partikel, um einen bestimmten gelösten Stoff, Keime oder um die Hausinstallation? Dann die Ausgangslage messen oder fachlich prüfen. Danach die möglichen Verfahren vergleichen, einschließlich Hygiene, Wartung, Standzeiten, Folgekosten und Alltagstauglichkeit. Erst dann wird ein konkretes Produkt interessant.
Das ist der Deinwasser-Leitsatz. Erst messen, dann entscheiden.
Genau, und messen bedeutet nicht nur, irgendeinen Wert abzulesen. Es bedeutet, die richtige Frage zu stellen und die Messung passend zur Entscheidung einzuordnen. Ein einzelner Messwert ersetzt keine fachliche Bewertung. Aber eine Kaufentscheidung ohne Kenntnis der Ausgangssituation ist noch weniger belastbar.
Was kann jemand tun, der bereits einen Filter besitzt und jetzt unsicher ist?
Zuerst die Bedienungs- und Wartungsvorgaben prüfen. Wechselintervalle, Reinigung, Spülung und Verhalten nach längerer Pause. Dann klären, welche Leistung das Gerät tatsächlich verspricht und für welche Stoffe sie geprüft wurde. Wenn das Gerät lange stand, ungewöhnlich riecht, beschädigt ist oder die Wartung unklar ist, sollte man nicht einfach von einer unveränderten Leistung ausgehen.
Und wenn jemand erst kaufen möchte?
Dann sollte er sich nicht zuerst fragen, welche Marke ist die beste, sondern welches Problem möchte ich lösen und wie kann ich die Lösung überprüfen? Eine Beratung kann helfen, die Wasseranalyse, die Nutzung und die Systemtechnik zusammenzubringen. Das ist kein Umweg, sondern schützt davor, eine technisch beeindruckende, aber unpassende Lösung zu kaufen.
Wo ordnen sich Verfahren wie Ionenaustausch oder UV-Behandlung ein? Die tauchen in der Werbung oft neben den Membranverfahren auf.
Ionenaustausch ist auf bestimmte gelöste Ionen ausgerichtet. Das kann für Härte oder für einzelne Stoffgruppen relevant sein, ist aber ebenfalls keine Universalreinigung. Die Kapazität ist begrenzt und Regeneration oder Austausch gehören zur Funktion. UV-Behandlung arbeitet wiederum mit Licht und kann unter passenden Bedingungen zur Keimreduktion beitragen. Sie entfernt aber keine gelösten Stoffe und ersetzt keine saubere, geschlossene und gewartete Anlage.
Das heißt, auch ein Gerät mit mehreren Stufen ist nicht automatisch besser als ein einfacheres.
Richtig. Mehr Stufen können sinnvoll sein, wenn jede Stufe eine begründete Aufgabe erfüllt. Sie erhöhen aber auch die Zahl der Bauteile, der Wartungspunkte und der möglichen Fehlerquellen. Entscheidend ist die nachvollziehbare Gesamtkonstruktion. Ein System sollte nicht nur auf dem Papier viele Verfahren kombinieren, sondern im Alltag überprüfbar, hygienisch beherrschbar und für die benötigte Menge ausgelegt sein.
Und gerade bei konkreten Produkten müssen wir sauber trennen. Was ist allgemeine Technik und was ist eine Eigenschaft dieses einen Modells?
Ja, Aktivkohle, Ultrafiltration oder Umkehrosmose sind allgemeine Verfahren. Ob ein bestimmtes Gerät zusätzlich eine automatische Spülung, eine besondere Leckageüberwachung, eine Keimsperre oder eine bestimmte Remineralisierung besitzt, ist eine konkrete Produkteigenschaft. Dafür braucht man die aktuelle technische Dokumentation dieses Modells. Ohne eindeutige Quelle sollte man diese Aussage nicht verallgemeinern.
Das ist vielleicht auch ein guter Schutz vor Vergleichen, bei denen drei ganz unterschiedliche Systeme nur anhand eines Werbeworts nebeneinander stehen.
Genau, ein fairer Vergleich nennt Verfahren, Zielstoff, geprüfte Leistung, Wartungsbedarf, Wasserbedarf und Nutzungssituation. Sonst vergleicht man nicht Technik, sondern Schlagworte. Und Schlagworte können einen wichtigen Teil der Entscheidung unsichtbar machen. Die Verantwortung, das System über Jahre korrekt zu betreiben.
Lass uns zum Schluss die wichtigsten Punkte in drei Fragen zusammenfassen.
Erstens, was soll sich im Wasser konkret ändern? Zweitens, ist die beworbene Leistung für genau diesen Stoff, dieses Modell und diese Nutzung belegt? Drittens, passt das gesamte System hygienisch und praktisch in den Alltag, einschließlich Wartung, Standzeit und Folgekosten.
Und was ist die wichtigste Warnung vor einer Zahl wie 99,9%?
Nicht die Zahl allein entscheidet, sondern ihr Kontext. Ein hoher Prozentwert ist keine Garantie für jedes Wasserproblem, jede Nutzung und jede Zeitspanne.
Wenn du nur einen Satz mitgeben dürftest.
Kaufe nicht zuerst die Technik, kläre zuerst die Aufgabe.
Schick uns deine konkrete Filterfrage oder einen belegbaren Hinweis zu einem Produkt oder Modell über deinwasser.de. Wir prüfen zuerst die Grundlage und zeigen dir den nächsten sinnvollen Schritt. Erst messen, dann entscheiden.
Erst messen, dann entscheiden.
In der nächsten Folge schauen wir uns an, wie man Wasserqualität, Messwerte und praktische Anforderungen noch genauer zusammenbringt. Auch dort gilt, nicht die lauteste Werbeaussage entscheidet, sondern die nachvollziehbare Grundlage.
Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie aufmerksam, bleiben Sie sachlich und entscheiden Sie erst, wenn Sie wissen, worüber Sie entscheiden.